Hi, ich bin Pascal, herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast, ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit einem Gast hier bei mir im Podcast, von dem wir alle, zumindest meiner bescheidenen Meinung nach, alle richtig viel lernen können. Ich finde ihn unglaublich beeindruckend, ich finde ihn wahnsinnig inspirierend, denn er ist jetzt seit fast 10 Jahren an der schweren Nervenerkrankung ALS erkrankt. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sagt er so etwas wie, vielleicht sind das gerade sogar die besten Jahre meines Lebens. Das klingt, finde ich, unglaublich, aber genau darüber wollen wir sprechen in dieser Folge. Herzlich willkommen, Philipp Hanf, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr sogar.
Ja, ich auch. Danke, dass du dich auf den Weg gemacht hast, dass du uns deine Zeit schenkst und vor allem, dass du dich auf den Weg hier zu mir gemacht hast und auch sofort gesagt hast, ja, auch dieses Podcast-Projekt für mehr Sichtbarkeit von MECFS möchtest du mit unterstützen.
Ich glaube, es gibt ein paar Themen auf dieser Welt, die vielleicht mehr Öffentlichkeit verdient hätten. Und wenn wir ein bisschen dazu beitragen können, heute sollten wir es tun.
Das hast du schön gesagt. Das machen wir, das versuchen wir mit dieser Folge. Wir hoffen natürlich, dass ihr euch sowohl gut informiert als auch unterhalten, als auch berührt fühlt heute hier nach dieser Folge. Wir müssen mal direkt am Anfang drüber sprechen hier, denn allen von euch, die bei YouTube gucken, ist das natürlich schon sofort aufgefallen. Wir sind heute nicht bei mir im Podcast-Bett, genau genommen nicht mal bei mir in der Wohnung, denn man sieht es, du bist mit deinem Elektrorollstuhl unterwegs. Das wäre einfach nicht möglich gewesen, diese 3 Etagen zu mir hochzukommen. Deswegen haben wir gesagt, gehen wir einfach vor die Tür und setzen uns ans Ufer des schönen Einfelder Sees, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt. Und ich würde sagen, glaube Plan B ist ganz gut aufgegangen eigentlich, oder?
Sehr gut. Vor allem, dass die Sonne gar nicht so extrem scheint, wie es ja angesagt war. Also besser könnte es nicht sein.
Ich ordne ALS mal einmal ganz kurz ein, für alle auch von euch vielleicht, die das gerade nicht mehr so auf dem Schirm haben. Amyotrophe Lateralsklerose ist eine schwere Nervenerkrankung, die vor allem die Muskeln im Körper betrifft. Und da reden wir dann ja nicht nur von Armen und Beinen, sondern natürlich auch von der Muskulatur wie Sprechen, Schlucken, Atmung ist davon natürlich irgendwann betroffen. Das heißt, man kann sich, glaube ich, wenn man das so hört, ein bisschen ausmalen, was das für viele Betroffene in der Konsequenz dann irgendwann auch leider bedeutet. Viele kennen das vielleicht noch durch die Ice Bucket Challenge, ist jetzt auch schon über 10 Jahre her. 2014 war es, glaube ich, da wurde ja darauf aufmerksam gemacht, wurden Spenden gesammelt für mehr Forschung. Es hat sich auch ein bisschen was getan in der Zwischenzeit, darüber sprechen wir nachher noch mal ein kleines bisschen. Aber vorweg erstmal die Frage, du bist seit 9 Jahren jetzt erkrankt. Wie geht's dir aktuell?
Überraschenderweise sehr gut und insbesondere die Tatsache, dass ich bei dieser Erkrankung zu einem Podcast eingeladen werde, ja, von einem Radiomoderator, hat so eine gewisse, ja, zumindest ist es irgendwie paradox für mich auch im Kopf, dass ich eben da zum Reden eingeladen werde und bin sehr, wie gesagt, dankbar, dass ich das kann. Bitte alle Zuhörer auch um ein bisschen Geduld, wenn es mal ein bisschen holpriger geht oder so. Das gehört halt mittlerweile zu meinem Leben dazu. Und am besten geht für mich reden eher in solchen Meetings als in so größeren gesellschaftlichen Meetings oder Partys oder so, wenn es sehr laut ist um mich herum oder viele Menschen auf mich zukommen, fällt es mir mal deutlich schwerer.
Ja. Aber du bist schon ja auch viel unterwegs, ne? Auch im Namen dieser Erkrankung sozusagen. Du machst ja auch viel Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Könnte sagen, du bist so eine Art Botschafter. Du warst im Fernsehen schon viel damit, auch in anderen Medien. Deswegen brauchst du gar nicht so bescheiden zu sein. Aber ganz klar, ne, auch wenn dir das Reden schwerfällt oder so, dann sagst du das zwischendurch. Ne? Wir können auch eine Pause machen. Das ist ja hier nicht live. Wir zeichnen ja auf. Das heißt, wir können immer mal zwischendurch auch sonst was trinken oder so. Das geht immer. Was macht das mit dir jetzt hier an so einem See zu sein? Ist das für dich mittlerweile trotzdem was Besonderes, draußen zu sein?
Ja. Also wahrscheinlich viel mehr, als man in so ein paar Worten sagen könnte. Meine Wahrnehmung von vielen Dingen hat sich eben extremst verändert. Ich bin halt komplett entschleunigt, wie man so schön sagt. Nur das hatte viele Nachteile, aber auch einige Vorteile. Das heißt, Momente wie diese sind für mich extremst intensiv und klar auch immer mit ein bisschen Melancholie irgendwie behaftet, weil ich natürlich gerne um den See rumjoggen würde oder surfen, schwimmen oder all die Dinge, die ich wohl nie mehr machen kann. Aber immerhin heute hier sitzen zu dürfen und dann gegebenenfalls mit meinem Rollstuhl darum fahren zu dürfen, ist irgendwo trotz allem ein Privileg. Und das Gefühl entsteht letztendlich in meinem Kopf. Und wenn ich in dem Moment glücklich bin, bin ich glücklich. Punkt. Und ob ich glücklicher wäre, wenn ich joggen würde und einen muskulär gestählten Körper hätte, weiß ich
ja
nicht.
Hast du ja immer noch, Philipp.
Genau. Ja.
Nee, es ist ja, das ist ja quasi auch ein Teil dieses Schicksals, das wir beide teilen, auch mit vielen anderen Betroffenen, egal ob ALS oder vielleicht auch Multiple Sklerose oder MECFS halt eben, dass viele Dinge, die vorher gingen, nicht mehr gehen. Und dass das, glaube ich, aber auch so eine der großen Erkenntnisse dieser Geschichte ist, einfach, dass man sagen kann, ja, die Dinge, die man aber für vorher als wichtig erachtet hat, von denen stellt man vielleicht irgendwann fest, nehmen wir mal so ganz kitschig klassische Beispiele wie schnelle Autos, viel Geld oder sowas einfach, dass die einfach in den Hintergrund rücken, ne? Dass man einfach viel demütiger ist und viel dankbar für ganz andere Sachen. Ne?
Viele behaupten ja, gut, wenn man sozusagen beide Optionen sogar hätte, fällt alles leichter. Ich will damit andeuten, dass es mir, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen wirtschaftlich ganz gut geht. Ne? Das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen, auch mit der Art, wie ich eben versichert war. Das habe ich damals ja nicht absehen können. Und würde gerne auf das Geld verzichten, aber das macht mir im Alltag ein bisschen leichter. Aber genau der Punkt wird mir oft sogar vorgeworfen. Na, wenn ich Lebensfreude irgendwie ausstrahle oder fröhlich Videos aufnehme im Rollstuhl, sagen viele, ja, du hast es ja viel leichter als wir, weil du hast Geld. Und ich finde, klar, ist da auch irgendwas dran, aber das ist nicht die alleinige Erklärung dafür, dass ich im Kopf irgendwie mich nach wie vor als glücklich bezeichne. Und, aber das ist ein Thema wieder Neid und Schuld oder ja, irgendwie das Gefühl, man selber schafft es nicht so. Es muss ja einen Grund geben. Man kann nicht selber dafür verantwortlich sein. Und das wird, glaube ich, ein bisschen häufig als Ausrede bei uns in der Gesellschaft generell benutzt, dass man anderer für vieles die Schuld gibt. Und ich beginne bei sich selber irgendwie die Dinge zu verändern, die man eben in der Lage ist zu verändern. Und oft beginnt Veränderung im Kleinen. Ja, also man kann nicht gleich die ganze Welt verändern, aber den Umgang mit den Menschen, die täglich um einen herum sind, ne, oder anderen sozialen Kontakten, die kann man unmittelbar beeinflussen. Und am besten, man fängt im Kleinen an und dann im Idealfall überträgt sich aufs Umfeld.
Ja, über das Thema glücklich sein und was es dafür braucht, können wir später auch nochmal ausführlicher sprechen. Aber es ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe dazu einen kleinen Lieblingscomic. Da treffen sich so zwei so Strichmännchen. Und das eine Strichmännchen hat so einen Topf vor sich stehen und auf dem Topf steht Glück. Und dann fragt das andere Strichmännchen, oh, wo hast du das denn her? Ich habe schon die ganze Zeit danach gesucht. Und dann sagt das erste Strichmännchen so ganz stolz, habe ich selbst gemacht. So, das passt wahrscheinlich ganz gut dazu. Lass uns später noch ein bisschen ausführlicher darüber reden. Aber wir wollen dich natürlich auch noch ein kleines bisschen besser kennenlernen. Wenn wir mal die Diagnose ALS wegnehmen von dir, von Philipp Hanf. Wer ist Philipp? Und vor allem, wie war es vor der Erkrankung? Wie würdest du dein Leben beschreiben?
Ist gar nicht so einfach, sich selber insbesondere nach dieser Veränderung zu beschreiben. Ich glaube, ich bin und war eigentlich immer der gleiche Philipp, nur mit anderen Prioritäten und auch vielleicht veränderten Glaubenssätzen. Und zumindest kann ich sagen, dass ich sehr viel in meinem Leben dazu gelernt habe, was Beurteilung von Situationen betrifft, was mein eigenes Leben betrifft, meine eigene Reflexion oder das, was mich irgendwie ausmacht. Ne? Und diese Selbstwahrnehmung hat sich sehr verändert. Ne? Und oft sind ja Verluste schmerzhaft, im wahrsten Sinne bei einer Erkrankung sowieso oder einem Trauma, einem Unfall. Und man denkt anfänglich oft, wenn das nicht mehr da ist, dann bin ich nicht mehr der, der ich vorher war. Und da ist ja auch vieles dran. Viele würden mich nicht wiedererkennen, die mich vor meiner Erkrankung kannten. Das fragtest du ja. Da war ich eben sehr aktiv, sportlich. Ich war so ein Glückskind gefühlt auf der Welt. Es fiel mir alles ziemlich leicht, sowohl sportlich als auch beruflich. Ich war erfolgreich mit meiner Frau als Zahnärzte tätig, war selbstständig. Und alles verlief eigentlich so ein bisschen wie im Märchen, im positiven Sinne. Und dann eben so eine extreme Veränderung ist schon eine Herausforderung. Nicht nur für mich, sondern glaube ich auch für mein nahes Umfeld, eine Family, klar, Ehefrau, Eltern, Freunde auch. Aber ich glaube, wir haben irgendwie gemeinsam auch gelernt, ne, damit umzugehen, auch die, ja, ich sag's einfach, schönen Dinge, die mit so einer Veränderung einhergehen können, wahrzunehmen und auch irgendwo schätzen zu lernen. Ne? Und das gelingt mal besser, mal weniger gut. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man rücksichtsvoll miteinander umgeht. Und du kennst es bei dir genauso. Klar, es betrifft eine Person jetzt vielleicht körperlich, aber das Umfeld natürlich genauso. Ne? Und ich bin, glaube ich, auch wenn es schwerfällt mir, diese Worte zu sagen, ganz froh, wenn es schon eintrifft in, oder getroffen hat in meinem Umfeld, dass ich es irgendwie bin. Weil ich glaube, ich kann da vielleicht ganz gut mit umgehen. umgehen und würde vielleicht sogar mehr leiden, wenn es jemand getroffen hätte, den ich sehr lieb hätte.
Das ist sehr stark und sehr selbstlos. Ich kann das Gefühl aber total nachvollziehen. Ich kann auch immer besser selbst aushalten als bei anderen. Meine Frau und ich hatten das Thema, also haben es natürlich jetzt einmal mit meiner Erkrankung, aber Lena ist 2015 an Krebs erkrankt, an Schilddrüsenkrebs. Das haben wir auch zusammen durchgestanden. Da war es dann halt andersrum. Es ging schon irgendwie, aber es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, ich halte auch lieber selber aus und es geht ganz vielen so. Deswegen an dieser Stelle vielleicht auch einfach mal trotzdem ein riesengroßes Kompliment an alle Menschen, die als Unterstützer und Unterstützerinnen, als Pflegende mit dabei sind, Familienangehörige, auch die gesunden Menschen, die sich in Organisationen bei solchen Erkrankungen engagieren, auch Politiker und Politikerinnen, die sich da einsetzen. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich versuche das immer so auszudrücken, dass ich sage, erkrankt ist diese eine Person, aber betroffen von dieser Erkrankung sind einfach noch sehr viel mehr Menschen. Und mich hat es vor allem interessiert, nochmal auf dieses Thema zu kommen, dass du vorher so aktiv wart. Ihr seid ja viel, das kann man alles auch, du hast ein Buch geschrieben, darüber sprechen wir gleich noch. Kann man alles bei dir nachlesen und nachhören. Du bist mit deiner Frau viel wandern gewesen, auch exotisch überall auf der Welt irgendwie unterwegs gewesen. Weil ich so viele Menschen treffe mit schweren Erkrankungen oder auch mit chronischen Erkrankungen, die sagen, ich will mein altes Leben zurück. Und ich denke mir immer so, bist du dir da wirklich sicher? Weil du sprachst ja gerade von Erkenntnissen und von Dingen, die man auf einmal für sich entdeckt und Dinge, die einem klar und bewusster werden, auch in so einer schweren Situation. Du hast mal irgendwo den Satz gesagt, eine tödliche Diagnose in deinem Fall als Geschenk anzunehmen, sozusagen. Das ist ja schon, finde ich, ein brutal starker Satz und für viele wahrscheinlich gar nicht nachvollziehbar. Würdest du das sagen, dass du dein altes Leben wieder haben wollen würdest? Oder ist das für dich auch was, wo du sagst, nee, das kann ich mir so nicht vorstellen?
Die Dinge, die mir widerfahren sind nach der Diagnose, würde ich mittlerweile als so außergewöhnlich und schön und prägend für mich beschreiben, dass ich eben nicht sagen, auf keinen Fall sagen würde, ich würde gern diese Phase streichen in meinem Leben. Zurückgehen sicherlich schon. Na, das wäre, glaube ich, zu hochtrabend, wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich bin gerne krank. Bin ich ja auch gar nicht. Nur das missverstehen einige Leute. Die tun so oder verstehen mich so, dass ich diese Krankheit feiere. Das stimmt überhaupt nicht. Sie ist grausam und schlimm und schwer und schmerzhaft und letztendlich tödlich. Na, aber ich feiere tatsächlich die Möglichkeiten, die mir bleiben, trotz dieser Erkrankung. Und vielleicht auch die Türen und Tore, die geöffnet wurden aufgrund der Erkrankung. Hab das vor der Erkrankung immer schon gesagt. Ich mag eigentlich so Amplituden, nicht so alles dahin plätschern lassen, im Leben bei mal sehr emotional, euphorisch, aber auch mal dementsprechend enttäuscht, wie zum Beispiel Sport das mit sich bringt. Ne? Sieg und Niederlage gehören dazu. Und dass ich jetzt aufgrund dieser Erkrankung so extreme Amplituden mir selber erleben darf oder muss, war vielleicht nicht ganz so geplant, aber passt irgendwie zu mir und meinem Leben. Ja.
Aber es ist ja spannend, einfach trotzdem zu hören. Also du würdest sagen, 40, 50 Jahre Wurzelbehandlung wäre jetzt halt auch nichts für dich gewesen, genau. Sozusagen. Genau. Ne? Ja.
Also ich glaube, diese Leere, die manche oder viele Menschen spüren, so Mitte 40 und so, die Frage, war es das jetzt im Leben? Man ist etabliert und so weit alles ganz komfortabel, aber irgendwie hatte ich immer eine Sehnsucht nach irgendwas anderem, wusste nicht genau wonach und klar, deshalb dieser provokante Formulierung eines Geschenkes im Kontext mit der Krankheit ist mir klar, dass das manche nicht gerne hören, aber in meinem Fall hat es mir ganz andere Dimensionen und auch vielleicht sogar mehr Sinnhaftigkeit und dann damit wiederum Frieden, inneren Frieden eröffnet. Und da können wir lange drüber philosophieren.
Gerne, wir haben Zeit.
Ja, was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Ne, sage ich ja auch gerne, alt zu werden, nicht unbedingt.
Sondern?
Glücklich, sage ich.
Finde ich total schön, ja.
Kann man mit jungen Jahren schaffen. Manche schaffen es nie. Also nur die zeitliche Komponente ist völlig unwichtig, ob man es schafft oder nicht, ne, glücklich zu werden. Und, ja.
Ja, ich meine, wir wissen auch schon seit Einstein spätestens, dass Zeit relativ ist. Das ist diese berühmte Intersubjektivität. Ja, also niemand, also klar kann ich versuchen, zum Beispiel mit meinen Erfahrungen, mit meinem Wertekompass zu versuchen, mich in dich reinzufühlen und wie sich Dinge für dich anfühlen. Aber wie du fühlst, kann niemand auf dieser Welt wirklich nachfühlen. Und deswegen finde ich das ja auch dann so legitim zu sagen, ich empfinde das so oder gewisse Dinge und die anderen Dinge dürfen ja trotzdem da sein. Das darf ja nebeneinander stehen. Also du hast es ja auch schon mehrfach angesprochen in anderen Gesprächen und Interviews. Auch du hast düstere Tage mit großem Schatten, das gehört mit dazu.
Genau, und ich finde, viele Menschen bewerten einfach viel zu viel. Ich finde, es steht uns manchmal nicht zu, andere Lebensformen oder auch Gedanken, Wünsche oder Modelle zu beurteilen, solange sie, sag ich mal, im friedlichen Sinne, ohne jemanden zu schaden, ausgelebt werden. Und ich erwarte eben auch nicht, dass mich jeder akzeptiert oder gut findet. Und, aber ich nehme mir eben heraus, so denken und reden zu dürfen, wie ich es eben empfinde. Und habe auch eine große Toleranz anderen gegenüber. Das hat sich bei mir sehr verändert. Ich war früher auch eher so in Schubladendenken. Ne? Das lernt man von klein auf, schwarz-weiß und
Glaubenssätze,
das ist gut, ne? Glaubenssätze und so. Und da habe ich so viel eben erleben dürfen, dass ich im Nachhinein ganz andere Dinge als wahr herausgestellt habe. Und eine Objektivität gibt es sowieso nie.
Ja.
Das würde mal so gerne, vor allem wissenschaftlich, behauptet. Das ist ja nun mal bewiesen, Punkt. Aber gerade in der Medizin sind sehr viele Dogmen nach einer gewissen Zeit widerlegt worden. Und so, das ist übrigens die Definition von Wissenschaft. Wissenschaft hat die Aufgabe, ein Status quo, was die Nährmeinung betrifft, zu widerlegen. Also neue Aspekte reinzubringen und eben zu hinterfragen. Und nicht immer zu sagen, ja, das ist jetzt Gesetz.
Das finde ich schön, dass du das aufbringst, weil mit Dogmen kann ich auch nicht viel anfangen.
Gerade im Thema Wissenschaft, das bedeutet ja eben, Dinge zu hinterfragen, sie neu zu denken und eben nicht zu sagen, wir haben jetzt einen Status quo und der bleibt auf ewig sozusagen so. Natürlich gibt es zum Beispiel Naturgesetze, die wir bisher kennen und wenn ich mich daran nicht halte, habe ich ein Problem. Also wenn ich jetzt aus dem dritten Stock springe, ich kann nun mal nicht fliegen, dann hat das reale Konsequenzen. Also das heißt, ich muss mich an gewisse Regeln halten. Aber ich habe da die Tage einen Satz zugelesen, den finde ich so wunderbar. Da hieß es einfach, ich ehre die Regeln dieser Welt, aber ich verwechsle sie nicht mit der ganzen Wahrheit.
Ja.
So, und ich glaube, das trifft es wahrscheinlich ganz gut. Ich stelle übrigens gerade fest, finde es ganz lustig, wir sind sehr beliebt bei den Insekten hier, vor allem auch bei den Fliegen. Das liegt aber vor allem da, also nicht, dass wir nicht geduscht hätten, sondern du bist einfach angezogen wie so eine schöne, große, bunte Blume.
Ja, genau.
Das ist ehrlich. Das ist auch so Teil der Natur zu sein.
Ja.
Gerade einfach, das ist, finde ich total schön. Wie hat das denn damals bei dir eigentlich angefangen? Also, weil ALS ist ja auch was, glaube ich, vor allem über Ausschlussdiagnose dann irgendwann gestellt wird. Wo hast du gemerkt, dass was bei dir nicht so stimmt?
Ja, relativ unspektakulär.
Ja.
Kleine Zuckungen oder Krämpfe am Daumen, Und da ich im Zahnarzt war, hat mich das unmittelbar im alltäglichen Arbeiten irgendwie eingeschränkt. Und dann, ansonsten wäre ich dem gar nicht nachgegangen. Ne? Hab gedacht, huch, mal aufklären, was könnte das vielleicht sein. Und dann ging es relativ schnell mit der Diagnostik bei mir. Das ist ja sowohl bei deiner oder eurer Erkrankung als auch bei meiner oft ein Problem, ne, dass lange nicht irgendwie eine Ursache oder eine Diagnose gefunden werden kann. Bei mir ging es schnell, war, glaube ich, Zufall und so ein bisschen meinem medizinischen Netzwerk geschuldet, weil ich selber Arzt bin, konnte ich natürlich irgendwie meine Kontakte, Freunde konsultieren und so. Dann hat man so eine Diagnose, aber im Gegensatz zu vielen anderen Erkrankungen geht's mir oder ging's mir zum Zeitpunkt der Diagnose sehr, sehr gut. Also ich war in der Blüte meines Lebens. Ich war sportlich aktiv, körperlich stark und ich bekam gesagt, du hast vielleicht nur ein halbes Jahr zu leben und wirst in kurzer Zeit alle Körperfunktionen verlieren. Und das war zunächst eher eine psychische Herausforderung.
Was für ein Schlag.
Also mir war früh klar, dass die Verläufe sehr unterschiedlich sein können. Und deshalb habe ich eher vermieden, jetzt zu viel Horrorszenarien zu googeln oder mir anzuschauen. Habe gar nicht so viele Bücher oder so darüber gelesen. Viele Freunde haben gut gemeint, mir Bücher geschenkt von alles Patienten, die irgendwie eine tolle Lebensmoral hatten und so. Die habe ich aber alle schön ins Regal gestellt. Klar kann man es nicht irgendwie ignorieren oder leugnen, aber ich glaube, zu viel sich mit einer Krankheit zu beschäftigen, bringt auch nichts. Ich habe irgendwann für mich gesagt, ich beschäftige mich mehr mit meiner Gesundheit.
Ja.
Also den Dingen, die ich noch kann. Und das war am Anfang noch sehr, sehr viel, wurde jetzt immer weniger. Aber es ist immer noch genügend da, was ich kann, zum Beispiel heute hier zu sein.
Ja, ich finde das so großartig, so stark und so fantastisch, weil wenn man mal den Großteil der Verläufe sich eben anguckt, ich will jetzt auch nicht zu hoch ins Regal greifen, aber kann man fast sagen, ich meine, du bist nach 9 Jahren, du bist hier, du bist immer noch da, was schon an ein mittelschweres Wunder grenzt sozusagen, wenn man sich die meisten Verläufe anguckt. Hast du Angst?
Also sind eher so Phasen, die ich durchlaufe, aber ich würde sagen sogar, mit zunehmendem Fortschreiten der Erkrankung verliere ich immer mehr die Angst. Ne? Es sind gerade anfänglich viele Situationen, die mir Angst bereitet haben bei der Erkrankung, sind eben oft so Hustenanfälle, Luftnot und Schlucken beim Essen, so prekäre Situation. Und als ich es zum ersten Mal hatte, dachte ich, jetzt ersticke ich, jetzt sterbe ich. Und das ein paar Mal und irgendwann, es hätte ja auch sein können.
Ja.
Aber es ging ein paar Mal gut und jetzt habe ich dementsprechend mehr Vertrauen auch in so Krisensituationen. Und vielleicht auch, dass ich generell die Angst vor dem Tod immer mehr verloren habe, weil es eben, je mehr man sich damit beschäftigt, ganz heimliche Erkenntnis, es stirbt irgendwann jeder, auch wenn er es nicht hören möchte. Und das macht es irgendwie ein bisschen leichter, genau.
Ich zeig mal dein Buch direkt in die Kamera. Das heißt, wer stirbt denn nicht? Ich habe es zu Beginn schon mal ganz kurz gesagt, es gefällt mir alleine wegen des Einbandes schon gut, weil das die Farben meiner Podcast-Bettdecke sind. Ich mag diese Farben sehr gerne. Aber das ist ja eine rhetorische Frage, die, finde ich, ganz, ganz viele Impulse gibt. Und deswegen, finde ich, passt dein Spruch auch so gut zu sagen, es geht nicht darum, alt zu werden, sondern glücklich zu werden. Und wenn, also keiner von uns weiß, ob er morgen noch hier ist, ob ich krank bin oder nicht. Ich kann auch morgen, ich sage jetzt mal was ganz Blödes, irgendwie, kann auch morgen vom LKW überfahren werden oder sowas. Der wichtigste Moment ist jetzt. Damit kann ich mich schon sehr identifizieren. Und man wird ja in so einer Erkrankung auch quasi so ein bisschen da reingezwungen. Und das finde ich so spannend daran zu sagen, das Leben legt mir so eine Art Korsett um auf eine gewisse Art und Weise. Aber man gewöhnt sich nicht nur dran, sondern man beginnt auch irgendwann die positiven Dinge daran zu sehen. Ja.
Und genau an dieser Thematik im Moment leben, das ist ja eine Erkenntnis, die einige Leute bekunden. Und da geht es nicht darum, irgendwie philosophisch irgendwas Tolles, Schlaues zu sagen, sondern für mich zum Beispiel hilft es mir unmittelbar, jeden Tag gut zu überstehen.
Ja.
Also es ist nicht so eine theoretische, intellektuelle Hypothese, die aufgestellt wird, sondern unmittelbare tägliche Unterstützung. Wie gehe ich um mit dem, was mir widerfährt, was kommen könnte, was gewesen ist? Wie verarbeite ich eben auch die Vergangenheit? Ne? Lebe ich eher in dem, was gewesen ist, dann wird man melancholisch oder traurig. Lebt man nur in der Zukunft, dann vergisst man, auf den Moment ihn wahrzunehmen. Und ich versuche immer zu betonen, dass das nicht eben nur theoretisch irgendwie schlau klingt, sondern einfach ein wichtiger Aspekt ist, glücklich zu werden. Ja, und dann wirklich zu sagen, jetzt geht es mir gut, hier zu sitzen mit Pascal am See, alles schön grün, die Fliegen, die Mücken und was später ist, schauen wir mal.
Ja, vielleicht kommt ein Mückenstich, vielleicht nicht.
Genau.
Weil da haben wir noch Glück. Vielleicht werden wir noch von irgendeinem Vogel, kriegen wir noch was ab oder so, das weiß man nicht. Aber ich vorhin schon erzählt, ich habe gestern, als ich hier das Test-Setup aufgebaut habe, probemäßig, bin ich vor Freude von einem Hund angepinkelt worden. Und da habe ich gedacht, das ist ein gutes Omen. Was soll jetzt noch schief gehen? Aber total wichtig, was du gerade gesagt hast, weil das ist, wie du schon gesagt hast, das ist ja nicht irgendwas, was du dir jetzt philosophisch mit einem Glas Rotwein am Abend irgendwie mal überlegt hättest, sondern es ist ja gelebte Alltagserfahrung. Und diese ganzen Erkenntnisse, die du gewonnen hast jetzt im Laufe dieser Jahre, die kommen ja irgendwo her. Und das fand ich so mit den spannendsten Teil auch deines Buches, beziehungsweise ich habe mir das Hörbuch gegönnt, im Übrigen auch für euch. Peter Bieringer hat das eingelesen, ganz viele Grüße, ganz, ganz, ganz fantastisch eingesprochen, dieses Buch. Und nimm uns mal so ein bisschen mit auf diese Reise, weil du hast dich ja für sehr viele Dinge geöffnet, die auch fernab von Schulmedizin zu bewerten sind. Du bist auf Geistheilerkongressen gewesen, du bist in einer schamanischen Schwitzhütte gewesen. Wer von euch sich schon mal damit ansatzweise beschäftigt hat, das ist Grenzerfahrung, ist gestrunzt. Nimm uns mal ein bisschen mit, erzähl mal ein bisschen, was du so alles erlebt hast und was das mit dir gemacht hat. Du kannst auch jetzt gerne einen halbstündigen Monolog halten. Ich höre dir wahnsinnig gerne dabei zu. Also das ist wirklich bemerkenswert, finde ich.
Also einer der Fähigkeiten, die ich habe und für die ich sehr dankbar bin, war oder ist, dass ich unvoreingenommen Dinge ausprobieren konnte und wollte auch. Ne? Ich habe immer in meinem Leben schon, war ich neugierig und habe wenig darauf gehört, was andere dazu sagten, habe gesagt, ich probiere es mal und dann ziehe ich meine eigenen Erkenntnisse oder Schlüsse daraus.
Total.
Und das war eine gute Voraussetzung bei meiner Erkrankung. man muss dazu wissen, dass es ihm schulmedizinisch keine Behandlungsoption gibt. Es gibt keine Therapie oder gar Heilung oder Behandlung, die irgendwie die Erkrankung stoppt oder signifikant verlangsamt. Wenn, sind es nur symptombezogene Therapien, das heißt, dass man ein bisschen weniger leidet oder durch Beatmung leichter Luft bekommt oder künstliche Ernährung mehr Kalorien zu sich nehmen kann.
Also Linderung im weitesten Sinne, ja.
Aber keine Therapie. Und unter der Voraussetzung fiel es mir nicht so schwer, andere Wege auszuprobieren. Und
was hast du auch zu verlieren, ne?
Ja, genau. Das war mir damals auch eine große Erleichterung, dass ich nicht alternativ entscheiden musste, nehme ich die Schulmedizin oder alternative.
Ja, verstehe. Wege.
Na, bei Krebs oder so hast du immer Chemo oder Radiotherapie und chirurgische Eingriffe, wo man auch abwägen kann, macht Sinn oder nicht. Diese Option gab es nicht. Nur dann habe ich, weil es mir eben körperlich auch gut ging zu dem Zeitpunkt, ich konnte eben nicht mehr arbeiten, weil meine Finger nicht mehr funktionierten und das sei ganz hilfreich als Zahnarzt.
Ich wollte gerade sagen, da sind wir wieder beim Thema Wurzelbehandlung, Spritzen setzen und so weiter, wird noch mehr geschrien als sonst eh schon.
Und deshalb habe ich wirklich eine sehr spannende Reise begonnen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch im übertragenen Sinne. Hab Dinge ausprobiert, bin um die Welt gereist, hab mir auch viele verrückte Dinge angehört, angetan. Und als Haupterkenntnis, eigentlich bei jeder Aktivität habe ich irgendetwas mitgenommen für mich. Und wenn's netter Kontakt war zu anderen Menschen. Manchmal gab es ganz konkrete Dinge, die ich umgesetzt habe, was Ernährung, Ergänzung oder Rituale betrifft, wie Meditation, Atemtechniken oder auch nur mein Wissen erweitert über verschiedene Lebensphilosophien und habe irgendwie für mich das Gefühl gehabt, die Menge der Dinge, die ich ausprobierte, haben mich nicht verwirrt, sondern ich konnte ganz gut die Dinge rausziehen, die für mich persönlich gut waren und stimmig. Und das ist auch eine Empfehlung für andere. Es gibt nie das Patentrezept. Ne? Und ich tue mir auch schwer mit so Ratgebern, die so altklug sagen, mach das, das und dann passiert das. Jeder ist so individuell und hat unterschiedliche Kanäle. Den einen spricht eben der Weg an, der andere braucht ein bisschen mehr Shishi außenrum, der andere will Ruhe, der andere über Musik oder Tanz, der andere über Meditation. Und zumindest bin ich sehr sicher, dass die eigene Einstellung, also deine eigenen Gedanken zu dich, deinem Leben und der Welt, einen großen Einfluss auch unmittelbar auf deine täglichen Dinge haben, aber auch auf deine Gesundheit. Deshalb kann man nicht jede Krankheit wegdenken. Das wäre schön, aber ich glaube, es hat zumindest einen Einfluss.
Mein HNO-Arzt hat mal so einen schönen Satz zu mir gesagt, und viele, die jetzt den Podcast regelmäßig gucken und hören, die haben den schon gehört, aber ich wiederhole ihn trotzdem gerne nochmal, dass es ja auch einfach so ist. Sag, stell dir vor, du liest ein Buch und kommst an eine Stelle, die berührt dich sehr, dann sorgt eine Drüse in deinem Körper dafür, dass salzhaltige Flüssigkeit aus deinen Augen läuft. So. Und diese Verbindung zwischen Geist, zwischen einer Emotion und einem körperlichen Symptom oder noch simpler, Nervositätsdurchfall oder was auch immer. Also Gedanken haben Einfluss auf unseren Körper und sich damit auseinanderzusetzen, finde ich, ist ein ganz, ganz spannender Weg, um vielleicht zum Beispiel einfach auch bei gewissen Dingen für Linderung zu sorgen. Das hast du eben gemacht, unter anderem, wie gesagt, den Geistheiler-Kongress, den beschreibst du in deinem Buch ganz schön und auch im Hörbuch. Nimm uns bitte mal einmal mit in die Schwitzhütte. Für Leute, die da überhaupt keine Ahnung von haben, weil ich finde, das ist so toll beschrieben in dem Buch. Lass uns mal einen Moment daran teilhaben. Was hast du da gemacht? Was ist dir passiert? Und was hat es vor allem mit dir gemacht?
Also ich empfehle natürlich jedem, mein Buch zu lesen.
Ja, nur kurz anteasern, wir wollen noch nicht so viel verraten.
Genau, es war bestimmt mit die verrückteste Sache, die ich je gemacht habe in meinem Leben. Und da auch wiederum, ich wusste gar nicht, was überhaupt auf mich zukommt. Ja, und die Neugierde hat eben dazu geführt, dass ich da rein bin. War schon ein abgedrehter Gesellschafter und dann gab es immer irgendwie so bewusstseinserweiternde Medikamente, wird es ja genannt, Ayahuasca und andere Dinge. Und es wurde getrommelt, der Schamane Bola wirkte sehr weise, sprach irgendwie auf drei Sprachen, sang. Und ich dachte mal, wo bin ich hier?
Und manche sprachen auch, die man nach der Einnahme von Ayahuasca nicht mehr versteht.
Genau. Und dann auf einmal, mitten in der Nacht gefühlt, hieß es so, jetzt gehen wir in die Schwitzhütte. So, okay, Schwitzhütte. Ich dachte, jetzt ist Feierabend, okay, nehme ich das noch mit.
Bisschen Sauna.
Genau, Sauna bin ich immer gern gegangen. Okay, dann ging es irgendwie in den Garten, da war so eine Schwitzhütte eben gebaut, so eine Höhle mit Plan und in der Mitte ein Feuer. Ja, und es wurde warm, es war dunkel und nach einer Viertelstunde dachte ich, schöne Erfahrung, jetzt geht's raus. Und da hieß es, nee, wir haben gerade erst angefangen. Und ich dachte, okay, ein bisschen geht doch. Halbe Stunde, jetzt aber reicht's lange. Und es ging gefühlt, ich weiß nicht genau, aber ich glaube 2,5 Stunden.
Wahnsinn.
Es war wirklich so, dass ich bereit war zu sterben. Ja, das hört sich so ein bisschen komisch an, aber wenn man die ganze Vorgeschichte dieser Zeremonie dann lesen wird im Buch, wird man mich vielleicht verstehen. Weil es war so körperlich an oder über meine Grenze.
Ja, genau.
Dass ich eigentlich nur wollte, dass es zu Ende ist. Ne? Und das wäre in dem Fall der Tod gewesen. Aber das Schöne, ich habe es ja nicht gemacht, um Angst zu haben oder mit Angst da wieder wegzugehen. Das Gefühl nachher wieder, der erste Atemzug an der frischen Luft, der erste Schluck Wasser waren vielleicht die schönsten, intensivsten Momente meines gesamten Lebens. Ne? Und als kleine Anekdote, Lehre daraus, kann man sagen, es lohnt sich wirklich mal die Komfortzone zu verlassen, weil nur dann spürst du wirklich, wie wertvoll und schön das Leben ist.
So viel Demut, so viel Dankbarkeit, ne, für die wirklich, eigentlich ja für die elementaren Dinge. Ja, also worüber reden wir? Die Dinge sind für uns so selbstverständlich geworden, dass wir sowas wie fließend Wasser oder so haben. Das klingt immer so abgedroschen. Aber wie oft, ich kenne so viele Menschen, auch dich ja, die in der Weltgeschichte unterwegs gewesen sind, wo man merkt, ja, wir haben ganz schlimme Hungersnöte und Armut und so. Aber ganz oft trifft man auch Menschen auch in anderen Kulturen dieser Welt, die haben materiell nicht mal ein Drittel von dem, was wir haben und sind trotzdem glücklich.
Ja, ja. Ja, also das Glück muss irgendwo stecken, wo man es nicht so vermutet. Ne? Und es ist leichter zu finden, als man glaubt, könnte man auch sagen.
Ja, man muss sich darauf einlassen, ne?
Ja.
gibt es für dich eigentlich eine Prognose dann wahrscheinlich auch nicht, ne?
Nö.
Nö.
Also die Wahrscheinlichkeit, wenn man 5 Jahre überlebt hat, noch einige Jahre zu leben, ist relativ hoch, allerdings oft mit sehr starken Einschränkungen. Es gibt da alles Erkrankte, die ich persönlich kenne, die seit über 20 Jahren damit leben, aber meistens mit künstlicher Beatmung, können eben nicht mehr reden, kommunizieren nur über Augenbewegung und werden künstlich ernährt. Und ob das für mich eine Option ist, weiß ich nicht, nehme ich mir auch raus, dann zu entscheiden, wenn es soweit wäre. Aber bis dahin lebe ich eben dem Heute.
Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir hier, gerade. Darüber bin ich sehr dankbar, dafür bin ich sehr dankbar, für dieses Gespräch mit dir, dass du uns auch so persönliche Einblicke gibst und gegeben hast. Ich zeige euch natürlich das Buch einfach nochmal von Philipp in die Kamera. Wer stirbt denn nicht? Ich verlinke euch das natürlich auch alles unten in der Beschreibung. Auch bei Instagram sind wir connected und so weiter. Alles das verlinke ich euch natürlich auch, dass ihr den direkten Kontakt auch zu Philipp finden und suchen könnt. Und gibt es was du den Leuten mitgeben wollen würdest? Menschen, die, ist ja egal, welche Erkrankung oder welche Lebenssituation, jemand, der in einer gerade sehr verzweifelten Situation vielleicht steckt. Gibt es was du da mitgeben magst, kannst?
Also ich bin ja kein Freund von so Ratschlägen.
Stimmt, das hast
aber
du gesagt vorhin,
ich kann sagen, was mir immer hilft. Ne? Oder ich glaube, es ist wichtig, sich nicht mit einer Diagnose oder einem Urteil oder irgendwas, einer Bewertung selbst zu identifizieren. Ich bin nicht alles. Du bist nicht Emmy, TWS oder wie heißt das, mit deinem Kopfgelenk.
Ach so, ja, die Kopfgelenksinstabilität, genau. Ja.
Und klar, wir haben diese Probleme, diese Erkrankung, aber wir sind es nicht selber und somit ist jeder Verlauf auch möglich. Und ich auch, wenn es dann heißt, die Lebenserwartung ist XY oder es gibt keine Heilung oder es gibt keine Hoffnung, das würde ich bestreiten und ich sage immer, erstmal abwarten und dann schauen wir mal.
Ich finde, das ist eigentlich schon ein wunderschönes Schlusswort. Vielleicht abschließend nochmal, jetzt wo wir hier am See sitzen und so zwischendurch du ja auch aufs Wasser geguckt hast und wir hier so in der Natur sind. Was ist vielleicht so das Hauptgefühl, was du dabei hast? Weil du kannst es ja von vielen Seiten aus bewerten. Ne? Du kannst glücklich sein darüber, dass du da bist. Du kannst traurig darüber sein, dass du es eben nicht so oft hast. Was fühlst du gerade so am ehesten?
Also im Moment ist ja eher unspektakulär. Also es ist ruhig und friedlich alles. Also ich glaube, die Schönheit des Lebens findet man eher in den kleinen Dingen, die irgendwo nebenbei passieren, die gar nicht so spektakulär sein müssen. Und die hat jeder jeden Tag in seinem Umfeld. Deshalb, das Glück ist näher, als man glaubt.
Ich habe mich vertan. Das war das Schlusswort. Nicht das vorher. Philipp Hanf, ich danke dir von Herzen, dass du da gewesen bist für diese Begegnung. Wir haben uns vorher einmal schon getroffen bei einem Freund, der uns zusammengeführt hat hier, der liebe Marius, den wir beide kennen, ohne den das hier auch gar nicht stattgefunden hätte. Danke natürlich auch an unsere Familien, beziehungsweise an meine Frau, die Kleine, die mitgeholfen haben, hier die Sachen aufzubauen, an deine Unterstützerin und Begleiterin, die liebe Cassandra, die auch mit dabei ist, die immer darauf achtet, dass es dir gut geht, es sei denn, du kriegst zwischendurch, du hast heute, glaube
ich, eine Wunde,
ja. Ja, Revier markiert. Das musste einmal noch mit rein. Von Herzen danke für dich. Einfach wie du bist, dass du hier gewesen bist, dass du so offen, so persönlich gesprochen hast, dass du uns an deinen Gedanken und Gefühlen hast teilhaben lassen. Und für das alles, was du uns mitgegeben hast heute in deiner Situation. Und ich wünsche dir natürlich auch für die Zukunft einfach nur das Beste. Und von mir aus können wir jetzt einfach jedes Jahr die nächsten 10, 20 Jahre nochmal eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen.
Gerne. Ja.
Von Herzen wirklich alles Gute. Und jeder, der zu mir in den Podcast kommt, auch am See, egal ob wir drinnen oder draußen sind, bekommt natürlich von mir ein kleines Dankeschön als Erinnerung an diesen Podcast. Und auch du, lieber Philipp, bekommst natürlich von mir einen eigenen kleinen Meteoriten.
Sehr, sehr geil.
Wo wir wieder beim Thema sind, Teil von etwas Großem zu sein, von der Natur zu sein, sich als Teil von etwas zu verstehen.
Ja, freue ich mich wirklich sehr, weil das ist mein erster Meteorit.
Ja.
Und wird einen Ehrenplatz erhalten.
Das ist schön, das freut mich. Freut mich, dass es dich freut.
Gut, vielen Dank. Wenn ich jetzt dir auch noch ein kleines Teil überreichen darf, ist zwar kein Unikat, aber es gibt es tatsächlich nur 25 Mal auf dieser Welt. Und zwar gibt es eine Sonderedition meines Buches. Die habe ich gemacht, eigentlich nur für meine Familie und engsten Freunde.
Oh, wow.
Und ich würde dir gerne ein Buch davon überreichen. Das hat das alte Cover, was ich damals selber designt habe.
Ja.
Bevor das Buch zu dem Verlag kam, habe ich selber sozusagen verlegt. Und die zweite Auflage mit weiteren Bildern, die gibt es eben in dieser Version nur 25 Mal. Und ich kann es dir nicht reichen.
Ich werde es mir einfach mal ganz frech einfach aneignen. Genau. Von Herzen vielen, vielen Dank. Oh, wow.
Das
noch mit wallendem Haar. Ich zeige euch das mit der Kamera. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ansonsten blende ich euch das auch einfach nochmal ein. Vielen, vielen Dank. Das ist eine große Ehre für mich. Das bedeutet mir ganz, ganz viel. Und das ist echt toll, wie die Aussicht auf den Tod mein Leben veränderte. Ganz toll. Vielen, vielen Dank von Herzen auch dafür.
Sehr gerne. Ja.
So, was machen wir jetzt?
Ja.
Feierabend. So, das klingt doch nach einem sehr, sehr guten Plan. Wie gesagt, ich danke dir, dass du da gewesen bist. Auch euch vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid, dass ihr uns begleitet habt hier an diese etwas andere Location als jetzt das Podcast-Bett. Da wird es natürlich auch weiterhin Folgen geben. Aber ich habe gerade eine Phase, in der ich mal ein bisschen länger auch sitzen kann zwischendurch. Vielleicht gerade im Sommer lässt sich das ja etablieren, irgendwie, dass wir das mal häufiger machen können. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten, gut informiert, auch inspiriert und berührt gefühlt. Auch ihr könnt dieses Projekt natürlich weiter unterstützen, indem ihr liked, teilt, abonniert. Ihr könnt auch das Projekt finanziell unterstützen über eine Kanalmitgliedschaft bei YouTube zum Beispiel oder über meine PayPal-Kaffeekasse. Da läuft ja auch immer mal zwischendurch so eine kleine Bauchbinde durch. Vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Und ansonsten, wo auch immer ihr euch gerade im Leben befinden solltet, ob ihr eine Erkrankung habt oder woanders irgendwie feststeckt, nicht aufgeben. Ich hoffe, ihr habt einen stabilen Tag. Und ich glaube, das ist so eine der größten Erkenntnisse, glücklich zu bleiben, ist das Wichtigste.
Hm? Ja.
Philipp Hanf, vielen Dank. Es war ganz toll mit dir. Alles Gute.
Ebenfalls. Danke.
Dankeschön. Und euch auch. Bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Tschüss.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.